Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Geschwister, wir wollen über Gottes Wort einmal mehr nachdenken. Wir haben das Vorrecht, dass wir das in aller Ruhe tun. Und ich möchte als Grundlage für die Predigt den Text aus dem 1. Korinther 7 nehmen, die Verse 1 bis 6. Ich lese 1 bis 7. Ich werde hier jetzt keine strikte Auslegungspredigt bringen, sondern das Thema versuchen, auch im breiteren Bibeltext etwas zu beleuchten. Aber es soll auch kein Sprungbretttext sein oder ein Sprungbrettthema, dass ich den Text nur lese, sondern ich möchte doch auch auf den Text eingehen. Aus dem 1. Korinther 7 lese ich die Verse 1 bis 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich euch als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir auch für diesen Text und bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass du Weisheit schenkst, darüber zu reden, darüber nachzudenken, dass du offene Herzen schenkst, dass dein Wort auch heute auf einen fruchtbaren Boden fallen kann, unsere Herzen, und dass es Frucht bringt für Zeit und Ewigkeit. Amen. Das Thema gottgewollter Umgang mit der Sexualität, Grundlage für die lebenslängliche Treue. Ich möchte anfangs gleich sagen, dass das Wort lebenslängliche Treue jetzt an die Ehe erinnert, dass damit aber in diesem Kontext nicht nur die Ehe gemeint ist. Sexualität hat auch etwas mit Ledigen zu tun und auch sie sind aufgefordert in diesem Sinn, treu damit umzugehen, ob man noch nicht verheiratet ist oder ob verheiratet. Es gibt hier natürlich Aussagen, die kann man nur auf die Ehe beziehen und anwenden, aber ich denke, dass das Thema grundsätzlich alle betrifft, sofern man Mann oder Frau ist. Und das sind wir wohl alle. Gottgewollter Umgang mit der Sexualität, Grundlage für die lebenslängliche Treue. Mit folgender Gliederung: erstens Gottes Absicht mit der Sexualität, zweitens die eheliche Schuldigkeit und drittens den Weinberg pflegen. Bei der Trauung, wo es so ganz schön romantisch ist, da verspricht man sich so schön Treue, bis der Tod euch scheidet. Ja, das lässt sich so leicht dann sagen in der Regel. Die Frage ist, wie ist das mit der Umsetzung nachher? Und was ist in schwierigen Zeiten? Gilt das dann auch immer noch, bis der Tod euch scheidet? Und vor allem, was tun wir, damit das auch wirklich umgesetzt wird? Gerade in unserer durch und durch erotisierten Gesellschaft ist das gar nicht so einfach. Ich meine, die Gesellschaft war schon immer erotisiert, das war in der Antike nicht so viel anders, aber doch hat man den Eindruck, dass das heute doch sehr extrem dargestellt wird. Es ist nicht nur ein Problem für Jugendliche, auch für Verheiratete, auch für Ältere, wie ich in vielen einigen Gesprächen auch immer wieder schon erfahren habe. Deswegen ist es wichtig, dass wir offen darüber sprechen. Dass wir auch sehr offen darüber sprechen. Es passt nicht immer allen, wenn man offen darüber spricht. Aber meine Erfahrung ist, dass gerade die Jungen am ehesten offen sind, auch offen darüber zu sprechen und auch darauf zu hören. Sünde ist nach der Bibel Zielverfehlung. Und das gilt auch in Bezug auf die Sexualität. Wer vom heiligen Willen Gottes abweicht, der lebt in der Sünde und der verpasst damit das Ziel Gottes mit der Ehe. Natürlich vergibt Gott, Johannes schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aber er hilft uns auch, dass wir nach seinem Maßstab leben und so seinen Plan erfüllen können. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, fügt Johannes im 1. Johannes 1,9 hinzu. Zum Ersten, Gottes Absicht mit der Sexualität. Paulus schreibt hier in 1. Korinther 7, 1-2, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also es war eine schriftliche Anfrage aus der Gemeinde in Korinth, so ist es gut für einen Menschen, eine Frau nicht zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Frage ist, ja, warum schreibt Paulus, warum gab es hier überhaupt Fragen diesbezüglich in Korinth? Und warum schreibt Paulus, gut für einen Mann, eine Frau nicht zu berühren? Berühren heißt hier sexuell Verkehr haben. In diesem Sinn wird der Ausdruck gebraucht schon in den Sprüchen Salomos im Alten Testament, auch im Umfeld des Neuen Testaments. Das ist also vom Umfeld und auch hier vom Kontext her klar. Frage ist, warum gab es überhaupt diese Fragestellung Korinth? Nun, um das zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen den Hintergrund zu verstehen. Es gab da eine stark philosophische Richtung, Prägung, die eine doch sehr einseitige Einsicht über die Sexualität hatte. Die eine Seite war die, dass man gesagt hat, die Sexualität gehört zur bösen Schöpfung, zur bösen Materie und deswegen ist sie schlecht. Und deswegen sollte man sich als geistlicher Mensch enthalten, auch in der Ehe. Also auch wenn man verheiratet ist. Das korrigiert Paulus natürlich. Das ist nicht gut. Er sagt grundsätzlich gut, keine Frau zu berühren, also nicht verkehrt zu haben, ledig zu bleiben. Darauf kommt er am Schluss zurück. Aber das ist für ihn die einzige Alternative, und zwar nur dann, wenn man die Berufung von Gott hat, die Gnadengabe auch dazu hat. Paulus sagt, jeder hat seine eigene Gnadengabe. Die andere Seite, das ist die gleiche philosophische Grundlage, was uns vielleicht ein bisschen schwerfällt zu verstehen, aber die andere Seite ging sehr offen damit um. Die dachte, ja, Sexualität gehört zum Irdischen, das eigentlich gar nicht so richtig existiert, denn das wahre, richtige, das ist die Seele, das ist der Himmel, das ist Gott, aber das irdische, materielle, das ist nur ein Schatten. Mit dem kann ich machen, was ich will, als Christ. Kann umgehen damit, wie ich will. Und auch das muss Paulus korrigieren. Auch diese Tendenz war in Korinth vorhanden. Beide Richtungen. Paulus korrigiert beides und erinnert daran, dass die Sexualität eine gute Schöpfung Gottes ist. Eine gute Schöpfung Gottes. Gott schuf die Tiere und am Schluss, am sechsten Tag, schuf er den Menschen. Und Gott sagt nicht nur, siehe da, es war gut, sondern siehe da, es war sehr gut. Und im Urtext heißt es auch, Gott schuf sie als männlich und als weiblich. Das heißt, Gott hat das männliche und das weibliche Wesen von Anfang an gemacht, geschaffen. Und er hat es sehr gut gemacht. Das war vor dem Sündenfall. Die Sexualität, und das ist ganz wichtig für unser Denken, ist nicht eine Folge des Sündenfalls nach der Bibel. Es ist ein ganz anderes Denken. Nach dem Sündenfall geht der Mensch falsch damit um. Das ist das Problem. Nicht die Sexualität an und für sich ist das Problem, sondern der falsche Umgang. Und ich meine, es ist für eine erfüllte Sexualität ganz wichtig, dass Mann und Frau lernen, so über die Sexualität zu denken, wie Gott das tut. Sexualität ist an und für sich nichts Unheiliges, nichts Unreines, sondern vielmehr sagt die Bibel, sie ist etwas Heiliges. Wir haben es ja einleitend gelesen. Jede gute Gabe kommt von Gott Und dazu gehört auch, dass wir Männer und Frauen sind. Das ist eine Gabe von Gott. Das ist keine Erfindung Satans und der Sünde. Aber das Problem ist, dass wir die Gabe Gottes zur Selbstverwirklichung gebrauchen wollen. Das ist das Problem. Und das ist auch das große Problem mit der Sexualität heute. Wohl schon immer, seit dem Sündenfall. Ich glaube nicht, dass wir ehrlich wären, wenn wir sagen, ich möchte nicht heiraten, um glücklich zu sein. Nur um glücklich zu machen. Das tönt so gut, hä? Aber jeder würde doch, wenn er ehrlich wäre, sagen, ich möchte auch heiraten, um glücklich zu sein. Natürlich, um glücklich zu machen, aber ich möchte auch glücklich sein. Nur, wenn das das primäre Ziel ist, auch nachher in der Umsetzung, dass ich glücklich werde, dass ich Erfüllung finde, dann verpasse ich eben genau dieses Ziel. Und das ist das Problem. Ich verpasse genau das Ziel, dass ich zur wirklichen Erfüllung finde und dass ich wirklich glücklich werde. Und wohl bemerkt, Gott hat die Sexualität vor dem Sündenfall geschaffen. Nicht, damit der Mensch dadurch Erfüllung finde. Gott hat die Sexualität dann geschaffen, als der Mensch in Gott eine ganz tiefe Quelle seines Lebens hatte. Und die ganz tiefe Lebenserfüllung von Gott her hatte. Das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Nicht in der Sexualität fand der Mensch seine Erfüllung, sondern in Gott. Und das war die Quelle für die erfüllte Sexualität. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man noch ledig ist, dass man das begreift. Nicht nur, dass man Christ ist und seine Erfüllung in Jesus Christus sucht, immer wieder neu und nicht im zukünftigen Ehepartner, sondern dass man auch einen Ehepartner oder Ehepartnerin sucht, die ebenso diese Voraussetzung hat. Das heißt, die nicht nur bekennt, Christ zu sein, sondern auch wirklich von der Quelle her lebt. Denn sonst geht man mit falschen Erwartungen in die Ehe. Und da wird man sehr schnell enttäuscht. Sonst geht man mit falschen Erwartungen in die Ehe. Gott hat uns also die Sexualität geschenkt, nicht damit wir uns selbst befriedigen, das ist überhaupt gar nicht möglich, sondern dass wir sie an den Ehepartner oder die Ehepartnerin weiterschenken. Und die Quelle dafür ist Jesus Christus. Jesus selbst sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin gekommen, damit meine Schafe die Fülle haben, das Leben und die Fülle. Johannes 10, Vers 10. Paulus sagt auch, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und er schenkt uns die Fülle und er schenkt uns auch die Kraft, das umzusetzen. Ich habe sicher schon mal gelesen der Bibel, dass zum Beispiel von Adam heißt, er erkannte seine Frau. Die Folge ist Schwangerschaft. Interessant, ne? Er erkannte seine Frau. Warum? Das heißt, ja, hat er sie vorher nicht gekannt. Ja, das Wort erkennen im Hebräischen heißt erkennen aus der Begegnung, aus der Erfahrung. Das geschah also eine tiefe Begegnung hier zwischen Adam und Eva. Und das ist ein interessanter Ausdruck in der Bibel. Die Frau erkennen. Tiefer erkennen. Das heißt, es kommt zu einer tiefen Begegnung. Und das ist, was Gott will. Dass sie ein Fleisch werden und ein Geist. Und das setzt voraus, dass wir immer wieder bereit sind, unser Leben mit Jesus in den Tod zu geben. Damit es auch zu diesem Leben kommen kann. Ich denke, das Wichtige ist, dass das auch hier gilt, was Jesus in Johannes 12, 24 sagt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Jesus sagt das in Bezug auf sein Leben. Er ist in die Erde gefallen als Weizenkorn und ist gestorben, ist auferstanden und bringt jetzt viel Frucht. Aber Jesus wendet das gleichzeitig auf seine Nachfolger und Nachfolgerinnen an. Das heißt hier in Bezug auf die Sexualität ist immer wieder wichtig, dass wir mit Jesus zusammen sterben, damit er leben kann durch uns. Und dass wir so Frucht bringen, gerade mit der Gabe von Gott. eine ich-zentrierte Sexualität, wie zum Beispiel die Selbstbefriedigung, der Geschlechtsverkehr vor und außerhalb der Ehe, auch die Homosexualität, aber sehr oft leider auch innerhalb der Ehe, führt nicht zur Erfüllung. Eine ich-bezogene, ich-zentrierte Sexualität führt nicht zu einer Erfüllung. Vielmehr die Liebessexualität. Und das ist ja das radikal Neue in der Bibel, muss man sagen, im Vergleich zur Antike. Dass das die Grundlage ist für die Ehe und für die Sexualität. Das war in der Antike ganz anders im griechischen Umfeld des Paulus. Aber hier ist die Agape, die Liebe, die Christus uns geschenkt hat, die Grundlage für die Ehe. Epheser 5, Abvers 21 bis 33, können wir das nachlesen. Das ist also die Grundlage für die wahre Erfüllung. Das braucht diese Liebe von Gott her, die brauchen wir alle. Und das ist der Weg der Selbstverleugnung. Nicht der Weg der Selbstverwirklichung, sondern der Weg der Selbstverleugnung. Und damit komme ich zum Zweiten, die Ehe als Schuldigkeit. Ich lese 1. Korinther 7, Vers 3 und 4 noch einmal. Die eheliche Schuldigkeit. Der Mann leistet der Frau die Schuldigkeit, ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht über ihren eigenen Leib Vollmacht oder Verfügungsrecht, sondern der Mann, ebenso hat auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib Vollmacht oder Verfügungsrecht, sondern die Frau. Paulus beginnt hier in Vers 4 mit einem Satz, mit dem die griechisch denkenden Leute damals voll und ganz einverstanden gewesen waren, zumindest die Männer. Der Mann oder die Frau hat nicht Verfügungsrecht über ihren eigenen Leib. Aber Paulus fährt fort mit ebenso. Und das ist das radikal Neue wiederum bei Paulus oder im Christentum. Es gibt hier keine Sonderberechtigung für den Mann. Ebenso auch der Mann, und das ist also für die griechisch denkenden Leute etwas völlig Neues. Der Mann hat nicht Verfügungsrecht über seinen Leib, sondern die Frau. Das ist, was Paulus hier sagt. Es gibt also hier diesbezüglich Gleichberechtigung für Mann und Frau. Die Korinther meinten, dann frei zu sein, wenn sie das Verfügungsrecht hatten. Das Wort Verfügungsrecht oder Vollmacht ist das gleiche Wort, das immer wieder im ersten Korintherbrief erscheint, wird auch mit Freiheit übersetzt. Sie meinten dann Freiheit zu haben, wenn sie machen könnten, was sie wollten. Also auch in Bezug auf die Sexualität. Sie rühmten sich ihrer Geistlichkeit und sie hatten offenbar, wie 1. Korinther 5, 1 und 2 zeigt, kein Problem damit oder meinte zumindest nicht, wenn jemand zum Beispiel seine Stiefmutter nahm. Verkehr mit der Stiefmutter hatte. Paulus sagt, ihr seid darüber nicht einmal traurig, sondern vielmehr aufgeblasen. Das zeigt ein bisschen diese geistliche Haltung. Paulus korrigiert, wie gesagt, beide Seiten. Die Sexualität ist nicht nur etwas Heiliges, sondern sogar eine Schuldigkeit, sagt Paulus. Eine Schuldigkeit. Und wohlgemerkt, mit dieser Schuldigkeit ist nicht gemeint ein Recht, das ich habe, von meinem Partner oder von meiner Partnerin zu verlangen, bedingungslos zu verlangen. Und das ist ja ein bisschen so bei uns zu Hause üblich, dass wir also im Denken gerne das zu unseren Rechten umdeuten oder so. Aber es geht hier um die Pflicht. Es geht um meine Pflicht. Und es geht um die Pflicht von beiden Seiten. Es ist also etwas, dass ich, es ist meine Pflicht, das zu erfüllen, es meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin zu geben, was ihr zusteht. Das, was Paulus hier sagt, was ihr zusteht, von Gott her, weil Gott mir die Sexualität geschenkt hat, damit ich sie dem Ehepartner oder der Ehepartnerin verschenke. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Mann sagt zur Frau, ich verfüge über deinen Körper, ich gebiete dir jetzt so und so. Und der Frau sagt, und ich verfüge über deinen Körper, und ich gebiete dir so und so. Ja, dann sind wir in einer schwierigen Lage. Beide wenden das Prinzip egoistisch an, möglicherweise. So ist es nicht gemeint. Nochmals, es geht darum, dass ich mich nicht aus egoistischen oder sogar religiösen Gründen, wie das im Korintherfall war, entziehe. Paulus sagt, beraubt euch nicht. Es erscheint das gleiche Wort, das in Kapitel 6 schon erschien, wo es heißt, ja, beraubt euch einander nicht. Die wahre Freiheit im christlichen Leben besteht nicht darin, dass man alles tun und machen kann, was man will, sondern im Gegenteil. Das muss Paulus den Korinthern deutlich machen. Die wahre Freiheit besteht in der Selbstbeherrschung. Die wahre Freiheit besteht in der Selbstbeherrschung. Und die Selbstbeherrschung ist nach Galater 5, 22 eine Frucht des Geistes Gottes. Der ist frei, wer sich selbst beherrscht, auch seine Sexualität. Und das braucht den Geist Gottes. Die geistliche Gesinnung, von der Paulus spricht, zum Beispiel in Römer 8 oder Galater 5, die wird uns dabei eine große Hilfe sein. Ich habe gehört, dass es Männer gibt, die bei anderen Frauen Appetit holen und dass es zum Teil sogar von den Frauen toleriert wird, die sagen, solange du zu Hause Essen tust, dann ist das okay. Das heißt, man darf sich pornografische Bilder anschauen, man darf sich Frauen anschauen, die eben entsprechend gekleidet sind. Die Frauen tolerieren das, solange es nur beim Anschauen bleibt. Was sagt Jesus? Schon der Blick ist Sünde. Schon der Blick ist Sünde. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat die Ehe gebrochen, Matthäus 5. Nehmen wir das doch ernst. Und Jesus sagt weiter, wende dich konsequent ab im Gedanken und mit den Blicken. Wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus. Wohl nicht buchstäblich gemeint, sonst können wir gar nicht mehr schauen. Das Problem ist das Herz. Jetzt müssen wir das Herz ausreißen. Das kann nur Gott, unser Herz, erneuern. Wende dich ab. Und für Frauen heißt das wohl auch, sei kein Nährboden für andere Männer. Kein Nährboden für die erotischen Blicke. Kleide dich entsprechend. Die schönen Beine, der Bauch, die Herrlichkeit des Busens sind für Männer ein Anreiz. Sie bekommen Lust anzubeißen. Das ist einfach so. Ob man es wahrhaben will oder nicht. Und dieses Anbeißen ist nicht das, was Gott will. Weder für Ledige noch für Verheiratete. Es ist wie wenn man einen schönen Apfel sieht im Supermarkt und ihn anbeißt und nachher merkt, ganz so süß ist er wohl doch nicht und lässt ihn liegen. Ja, eine solche Frau ist nach der Bibel eine Schande für ihren Mann. Die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes, das sagt Paulus im 1. Korinther 11, wo es auch um Kleidung geht, in Bezug auf die Kopfbedeckung. Sie ist die Herrlichkeit des Mannes, aber sie kann eben auch eine Schande des Mannes sein, wenn sich nicht entsprechend kleidet, dass sie sagt damit, ich habe einen Mann, ich bin noch zu haben. Ne? Das ist keine Lösung, wenn man sich anderswo Appetit holt, keine Lösung. Je mehr Männer erotisch genährt werden durch solche entsprechende Bilder, desto größer ist der Trieb. Auch gerade junge Männer, aber auch ältere Männer. Und das führt dann zu einer Triebentladung in der Ehe. Das ist aber nicht das, was Gott will. Man holt sich anderswo den Appetit und sättigte in der Ehe. Das ist eine Triebentladung. Das ist keine Liebessexualität. Und man wird Sklave seiner Triebe. Und viele Männer sind es. Vielleicht auch Frauen. Kann ich weniger gut beurteilen. aber viele Männer sind's. Sklave der eigenen Triebe. Wenn Paulus nun sagt, dass der Mann nicht Verfügungsrecht hat über seinen Leib und auch die Frau nicht, dann heißt es wohl in Bezug auf uns Männer, dass wir auch im Gedanken so damit umgehen sollen, dass unsere Frauen damit einverstanden sind. Verstehen wir? Dass ich so über andere Frauen denke, als wüsste meine Frau das immer, wie ich gerade darüber denke. Und das geht natürlich nur mit Gottes Hilfe. Ich komme zum dritten, den Weinberg pflegen. Ich lese 1. Korinther 7 von 5 bis 6. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr auch euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich euch als Zugeständnis, nicht als Befehl. Wenn Paulus hier am Schluss von dem Zugeständnis spricht, dann bezieht er sich darauf nicht auf die Erlaubnis, sich zu trennen, auf das wieder zusammenkommen. Das ist kein Zugeständnis, das ist eine Pflicht, sondern es geht hier darum, dass man sich für eine Zeit lang enthalten kann und darf. Nach Übereinkunft, sagt Paulus. Also eine vereinbarte Zeit ist damit gemeint. Und das Wort, das hier gebraucht wird, entziehen, vorenthalten, das erscheint auch im 1. Korinther 6, Vers 7 und 8 und wird dort auch mit berauben übersetzt. Das heißt, man soll sich nicht gegenseitig berauben. Wenn ich mich also aus egoistischen oder sogar religiösen Gründen, es gibt medizinische Gründe, wo das wichtig ist, notwendig ist, dass man sich enthält, aber aus egoistischen oder sogar religiösen Gründe enthalte, sagt Paulus, dann beraubt man sich gegenseitig. Und weil das nicht so ist, wie Gott es sich das vorgestellt hat, eben deswegen soll man den Weinberg pflegen. Im Hohenlied Salomos lesen wir in Kapitel 2, Vers 15, da geht es um diesen Weinberg der Ehe. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Füchse können schnell wachsen, können sich schnell vermehren und dann hat man sie nicht mehr unter Kontrolle. Dann ist es bald eine große Herde. Und deswegen ist wichtig, dass man die kleinen Füchse fängt und tötet, die diesen Weinberg Gottes, den Weinberg der Sexualität, den Weinberg der Ehe verderben. Vielleicht ist es gut jetzt, wenn zuerst mal die Männer gut zuhören und dann die Frauen. Denn es ist wichtig, dass jeder für sich hört. Petrus schreibt den Männern im 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer, wohnt bei euren Frauen mit Erkenntnis. Beiwohnen heißt das Wort wörtlich, beiwohnen. Bezieht sich hier wohl vor allem auch auf die Sexualität oder den Umgang in der Sexualität. Die Frauen brauchen unsere Wertschätzung. Das ist, was Petrus sagt. Sie brauchen unsere Wertschätzung. Schätzt sie wert. Das heißt, gerade im Umgang mit der Sexualität, und da sind die jungen, die Jugendlichen mit eingeschlossen, auch die jungen Männer, kein oberflächlicher Umgang mit der Sexualität ist sie angebracht. Kein oberflächlicher Umgang. Frauen sind da wie eine Glasscheibe, dünn, zerbrechlich. Da kann vieles kaputt gemacht werden, auch gerade bei Jugendlichen schon. Da kann vieles kaputt gemacht werden. Deswegen ist wichtig, dass wir sie respektieren, auch in ihrer Sexualität respektieren. Sie sind kein Lustgegenstand, kein Lustgegenstand für Männer. Auch negative Äußerungen sollten nicht gemacht werden, auch gerade was das Äußerliche betrifft. Wir suchen das Wohlergehen der Frauen und trachten danach, dass sie sich so entwickeln können, wie Gott das haben möchte oder wie Gott das geplant hat. Dann die Frauen. Sie werden von Paulus aufgefordert, diesmal von Paulus Epheser 5, Vers 33, da heißt wörtlich, ihr Frauen, fürchtet eure Männer. Nun, ist das gleiche Wort, das in Bezug auf das Verhältnis zu Gott verwendet wird. Wir sollen Gott fürchten, nicht Angst haben vor Gott, aber Ehrfurcht haben, Respekt. Und das ist hier gemeint. Die Frauen sollen nicht Angst haben vor den Männern, das wäre falsch, aber Ehrfurcht haben, Respekt haben, weil der Mann das Haupt ist, so hatte Paulus das vorher gesagt, sie soll sich dem Mann unterordnen als dem Haupt und ihm entsprechend auch begegnen. Und einem Mann wird es einfacher fallen, wenn die Frau das tut, ihr auch den Schutz und die Geborgenheit zu gewähren, die sie braucht. Die sanfte Unterordnung, von der spricht auch Petrus im 1. Petrus 3, es wird dem Mann dann leichter fallen, auch zärtlich zu sein zu ihr. Und da möchte ich doch auch noch eine Warnung uns Männern gegenüber aussprechen. Es ist meines Erachtens problematisch, wenn wir mit anderen Frauen über unsere Probleme und besonders über unsere Eheprobleme sprechen. Das ist recht problematisch. Wenn man sich zu Hause nicht verstanden fühlt, man hat vielleicht eine gute Mitarbeiterin am Arbeitsplatz und da fühlt man sich so verstanden und dann denkt man, ja, würde meine Frau mich doch so gut verstehen wie meine Mitarbeiterin, dann ist Alarmstufe auf Rot. Wohlgemerkt, Alarmstufe auf Rot. Da muss man schalten, sag, Moment, das stimmt nicht, das ist sehr gefährlich. Ich denke, das sind wir uns zu wenig bewusst. Und die Frauen muss man immer wieder ermutigen, sich nicht so zu kleiden, dass sie die Männer anziehen, anreizen, dass sie so Appetit bekommen. Und zudem muss man auch sagen, wenn ein Mann zu wenig Anreiz bekommt, dann braucht er immer stärkere Anreize. Und das wird der Ehe nicht gut tun. Es genügt dann immer nicht, nicht? Was haben wir heute für Probleme? Kindermissbrauch und so weiter. Das ist alles eine Folge davon. Dass man nicht früh lernt, mit der Sexualität umzugehen. Dass man immer noch stärkere Anreize braucht. Wie würde es doch unserer Gesellschaft gut tun, die Bibel hier ernst zu nehmen und das umzusetzen. Im Hebräer 13, Vers 4 lesen wir, haltet die Ehe in allem in Ehren und das Ehebett oder den ehelichen Verkehr unbefleckt. Denn die Huren und Ehebrecher wird Gott richten. Das Ehebett, den Eheverkehr unbefleckt halten, heißt sich nicht heißt nicht, sich zu enthalten in der Ehe, sondern heißt, Gott gewollt, mit der Sexualität umzugehen. Kein Ehebruch, keine Hurerei zum Beispiel. Aber auch in der Ehe, dass man dort die Liebessexualität bepflegt. Jeder ist für den anderen da. Ich möchte das zusammenfassen. Gottes Absicht mit der Ehe. Die Korinther hatten da einiges durcheinander bekommen. Sie dachten, ja, wenn wir wirklich geistlich sind, sollten wir uns überhaupt enthalten, auch in der Ehe. Paulus sagt, es ist gut, dass man sich enthält, aber dann sollte man ledig bleiben. Und dazu braucht man die besondere Gnadengabe von Gott. Das gibt es, so kann man Gott dienen, auch als ledige Frau, als lediger Mann. Und Gott braucht solche Männer und Frauen, ebenso wie andere. Aber in der Ehe ist das für Paulus keine Frage der Willkür, sondern da hat jeder seine Schuldigkeit. Gott hat mir diese Gabe geschenkt, um meiner Ehepartnerin, meine Ehepartnerin zu beschenken und umgekehrt. Das ist keine Frage der Willkür. Auch aus egoistischen Gründen sollte man sich da nicht einfach zurückziehen. Paulus sagt, da beraubt man sich gegenseitig. Und deswegen sollten wir den Weinberg fegen. Und das heißt, vor allem unseren Egoismus zu bekämpfen. Unser Ego. Das ist das größte Problem, wie überall, unser Ego. Auch als Christen sind wir da nicht einfach so sehr geistlich, dass wir kein Problem damit haben. Das heißt, wir müssen immer wieder lernen, über den eigenen Schatten zu springen. Und da kann uns nur der Geist Gottes helfen. Selbstbeherrschung ist nach Galater 5, 22 eine Frucht des Heiligen Geistes. Und Gott schenke uns diese Selbstbeherrschung. In jeder Hinsicht. Amen. Wir beten. Vater, du hast die Sexualität geschaffen, du hast Mann und Frau geschaffen und du hast alles wunderbar gemacht. Wir wollen uns über diese Gabe freuen, ob wir ledig sind oder verheiratet. Und wir wollen nicht immer nur auf den anderen schauen, sondern wir wollen dankbar sein für das, was du uns schenkst. Aber lehre uns und hilf du uns immer wieder neu, dass wir auch verantwortungsvoll damit umgehen. Herr, dass wirklich so damit umgehen, wie es deinem Willen entspricht, und dass wir dich dadurch verherrlichen. Schenke du uns diese Kraft, schenke auch den Jungen Bewahrung, Herr, dass sie so mit ihrer Sexualität umgehen, dass sie später, wenn sie mal verheiratet sein sollten, dass sie dann dankbar zurückblicken können auf ihre Jugendzeit, dankbar für deine Bewahrung. Dankbar, Herr, dass du sie wunderbar geführt hast. Danke, Herr, dass du uns hilfst, auch wo es Schwierigkeiten gibt, in den Ehen damit umzugehen. Herr, dass wir die kleinen Füchse und die vielleicht auch diejenigen, die schon größer geworden sind, töten. Herr, dass wir die Schwierigkeiten durch deine Hilfe überwinden und dass wir, Herr, so zusammen zu deiner göttlichen Erfüllung kommen. Herr, du willst, dass wir das Leben und die Fülle haben und dass wir dies auch vor allem weitergeben. Danke, Herr, dass du uns dabei hilfst. Amen.